Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Herzlich willkommen zurück bei Große Töchter, denn das ist die erste Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Zeit und konntet euch erholen. Ihr habt jetzt längere Zeit nichts von mir gehört und nichts von diesem Podcast gehört. Und vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wo ich denn bleibe. Ich war leider nicht im Urlaub in den Sommerferien. Der Grund für meine Pause war nicht eine tatsächliche Pause, sondern andere Arbeit. Ich habe nämlich im Sommer ein Buch geschrieben. Und deshalb hat dieser Podcast auch etwas länger auf sich warten lassen. Und ja, ich werde jetzt einfach an dieser Stelle gleich mal ganz schamlos Werbung machen, denn dieses Buch kann man schon vorbestellen. Es wird im April 2025 bei Hermon erscheinen. Und der Grund, warum ich euch das jetzt schon erzähle, ist, dass für Autorinnen es sehr wichtig ist, dass Bücher vorbestellt werden, weil das den Buchhandlungen signalisiert, dass Interesse an dem Buch besteht und sie dann das Buch von Anfang an auch sozusagen stationär lagernd haben, beziehungsweise es vielleicht auch gut im Buchhandel platzieren und präsentieren, sodass das Buch dann einen guten Start hat. Das heißt, die Vorbestellungen sind sehr, sehr entscheidend für uns Autorinnen, vor allem für jene von uns, die jetzt nicht in riesigen Verlagen veröffentlichen, sondern bei kleineren Verlagen, so wie ich. Und das Buch wird, habe ich euch schon gesagt, was heißen wird, Entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe heißen. Und es beschäftigt sich mit den Nachteilen der romantischen Liebe, vor allem für Frauen. Es beschäftigt sich damit, warum Mädchen und Frauen von klein auf die Liebe zugerichtet werden, zu Liebenden erzogen werden, zu quasi Liebesdienstleisterinnen erzogen werden, warum uns von klein auf eingeredet wird, dass die romantische Liebe das Wichtigste ist für unser Lebensglück und unsere Erfüllung und was sie in Wirklichkeit bedeutet, vor allem in ihrer heterosexuellen Form. Es wird um so moderne Zeitgeistphänomene wie Dating Fatigue und Voluntary Celibacy gehen, um aktuelle feministische Bewegungen, die ja dazu aufrufen, sich von der romantischen Liebe abzuwenden. Spoiler Alert, das wird auch mein Buch tun. Und es ruft auch dazu auf, andere Beziehungen in unserem Leben ins Zentrum dieser Leben zu stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn euch dieser Podcast interessiert, euch auch das Buch interessiert, und ich habe den Link zur Vorbestellung oder den Link, wo ihr verschiedene Buchhandlungen findet, wo ihr es vorbestellen könnt, in die Shownotes geschmissen. Aber man kann das Buch in jeder Buchhandlung online und offline bestellen. Es heißt Entromantisiert euch, ein Weckruf zur Abschaffung der Liebe. Und bevor wir jetzt zum aktuellen Gespräch kommen, möchte ich noch meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken, wie ich das jedes Mal mache. Und zwar danke Julia, Silvia, Barbara und Susanna. Danke auch an alle lieben Menschen, die meinen Podcast schon länger supporten und dafür sorgen, dass es ihn weitergeben kann und dass ich weiterhin Folgen produzieren kann. Und wenn ihr Große Töchter nach dem Hören auch hörenswert und supportenswert findet, dann geht doch auf steadyhq.com/große-töchter-podcast. Da könnt ihr Große Töchter mit einer kleinen monatlichen Summe supporten, denn dieser Podcast ist unabhängig und finanziert sich durch HörerInnen. In der heutigen Folge ist Lena Högemann zu Gast und wir sprechen über ein besonders wichtiges Thema, über das Lena ein Buch geschrieben hat. Es geht um das Thema Gewalt in der Geburt und um traumatisierende Geburten. Das Buch, das Lene dazu geschrieben hat, heißt »So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen«, ist im Ullstein Verlag erschienen und in diesem Buch schreibt Lena Högemann ihre eigene Geschichte auf. Aber nicht nur das, sie hat auch in der Recherche für das Buch mit zig Frauen und Männern gesprochen über traumatisierende Geburtserfahrungen, über belastende Geburtserfahrungen und sie hat auch allerlei Daten und Fakten zusammengetragen zu diesem Thema, die teilweise sehr erschütternd sind. Was dieses Buch aber noch liefert, und das fand ich besonders toll, es ist eine Hilfestellung für alle, die bald Mütter werden oder irgendwann Mütter werden wollen, die irgendwann gebären wollen, denn es liefert alle möglichen Tipps, was man für eine möglichst gute und selbstbestimmte Geburt wissen muss. Und über all das habe ich mit Lena gesprochen. Viel Freude bei der heutigen Folge. Hallo, liebe Lena. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für große Töchter heute.
Vielen Dank. Hallo.
Ich beginne, du hast mir gesagt, du hast gerade vorher eine Folge gehört, deshalb weißt du auch, dass ich immer beginne mit, wer bist du und was machst du? Und das wollte ich natürlich auch dich fragen. Kannst du vielleicht mal den ZuhörerInnen einen kurzen Einblick davon geben, wer du bist und was du so treibst in deinem Leben?
Ja, ich bin Lena Högemann. Ich lebe in Berlin mit meinem Mann und meinen zwei Kindern und die spielen eine wichtige Rolle in meinem Leben und sie haben mich auch ein Stück weit, ja, man könnte sagen, politisiert, weil ich nämlich bei den Geburten sehr unterschiedliche Dinge erlebt habe. Bei der ersten Geburt vor 9 Jahren wirklich Gewalt und Fremdbestimmung, das hat mich sehr geprägt. Und ich bin gelernte Journalistin und habe danach beschlossen, nach einigen Jahren, nachdem ich das alles verstanden und aufgearbeitet hatte, dass ich dazu auch arbeiten möchte. Also ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben und schreibe auch als Journalistin über das, was Frauen bei Geburten erleben, warum das so ist, was das mit ihnen macht. Und was helfen kann und was wir überhaupt für Probleme vielleicht auch in unserem Gesundheitssystem haben mit dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Und dazu halte ich auch Vorträge und Lesungen und das ist so zurzeit mein Thema, in dem ich unterwegs bin.
Genau, das Buch, das du angesprochen hast, heißt »So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen, was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen«, ist vor kurzem im Ullstein Verlag erschienen und es ist wirklich sehr, sehr lesenswert und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ja. Und ich beginne mit ich bin ja selber Autorin und das ist immer die langweiligste Frage, die man gestellt wird als Autorin, also beginne ich gleich damit. Aber ich glaube, bei dir ist sie gar nicht so langweilig und zwar ist es die Frage, warum hast du dich entschieden, ein Buch über dieses Thema zu schreiben?
Ja, also den Traum, Bücher zu schreiben, hatte ich schon sehr, sehr lange.
Ja.
Wahrscheinlich schon als Jugendliche das erste Mal, aber wo und wie und was, das war mir alles nicht so klar. Dann bin ich eben Journalistin geworden, habe da geschrieben, habe aber auch Fernsehen gemacht, crossmediale Sache und habe auch 10 Jahre in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Ich habe sehr verschiedene Dinge gemacht und dann habe ich aber beschlossen, ich will wieder schreiben. Und ja, es war wirklich der entscheidende Punkt, war, dass ich eben die zweite Geburt hatte. Also ich hatte eine ganz schlimme und dann eine sehr starke selbstbestimmte. Da waren 5 Jahre dazwischen. Und ich dann gemerkt habe, okay, das musst du aufschreiben, weil du bist Journalistin, du kannst schreiben, du hast diese krassen Sachen erlebt. Und so ist dann irgendwie dieses Projekt daraus geworden. Über Jahre tatsächlich habe ich daran gearbeitet, dieses Buch zu schreiben. So ein bisschen wie mein drittes Kind. Also das war mir einfach super, super wichtig, nicht nur meine Erfahrung zu teilen, sondern in dem Buch ist ja auch die Geschichte von 30 anderen Müttern und Vätern und auch wirklich ein kritisches Blick auf das System zu werfen und was man Frauen darin wirklich antut.
Der erste Satz deines Buches ist ja, der Tag, an dem ich Mutter wurde, war der schlimmste Tag meines Lebens. Magst du vielleicht so ein bisschen natürlich nur, was du erzählen möchtest, erzählen, warum denn? Also was ist da passiert, als du Mutter wurdest?
Ich erzähle da auf jeden Fall drüber, weil ich habe auch das ganze Buch drüber geschrieben und
es
ist für mich jetzt wirklich, also oft, wenn ich das Leuten erzähle, was ich an Gewalt bei der Geburt erlebt habe, sind die ganz schockiert, deshalb sage ich jetzt immer davor, mir geht's gut, ne? Also es ist nicht richtig, dass das passiert ist, aber es ist jetzt für mich okay, ich habe das irgendwie in mein Leben integriert und deshalb kann ich es auch problemlos erzählen. Ich bin in eine große Klinik gegangen, weil ich dachte, ich wäre da sicher und gut umsorgt. Ich hatte auch eine Beleghebamme, das heißt, ich kannte die vorher. Das sind eigentlich schon alles, also gerade diese Beleghebamme sind eigentlich gute Voraussetzungen. Ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, 2 Ratgeber gelesen. Also man könnte jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich schlecht vorbereitet war, aber es gab sehr, sehr viel, was ich über das Gesundheitssystem nicht wusste. Und ich dachte einfach, ich gehe da hin und begebe mich in die Hände dieser Menschen, die wissen schon, was sie tun. Und das war so gesehen der Fehler. Und ich hatte eben diese Hebamme, die schon vom ersten Moment an ruppig und unfreundlich war. Und ich mich gefragt habe, was habe ich hier falsch gemacht? Die hat immer gesagt, du atmest falsch und das ist falsch und es wird so nichts, das reicht nichts. Und es war auch sehr voll. Also sie hat schon gesagt, wir müssen gucken, ob wir hier einen Kreissaal erkämpft kriegen. Und ich dachte, was ist das denn? Und es waren hässliche kleine Räume, diese unfreundliche Frau. Es war alles super unangenehm und es führte dann auch wirklich eins zum anderen. Also es ist so, dass in der Geburtshilfe sehr viele Eingriffe gemacht werden, die nicht medizinisch notwendig sind. Und weil ich das nicht wusste, habe ich das nicht hinterfragt, als sie gesagt haben, wir müssen jetzt eingreifen, weil das wird hier nichts. Und was dann passiert ist, also dann habe ich einen Wehentropf und eine PDA bekommen. Es gibt ganz verschiedene Interventionen in die Geburt, aber es gibt so eine sogenannte Interventionskaskade. Wenn ich einmal eingreife, kommen ganz viele andere Eingriffe bei rum. Und am Ende war das eine Saugglockengeburt. Das heißt, sie haben meine Tochter aus mir herausgezerrt und sie haben dabei, ohne es mir zu sagen oder mich um Einverständnis zu fragen, meinen Damm aufgeschnitten. Das heißt, die intimste Stelle meines Körpers. Und das ist so ein Punkt, der mich bis heute noch sehr, sehr fassungslos macht, dass das in so vielen Kliniken passiert. Also, und deshalb geht es mir auch um Selbstbestimmung bei der Geburt und um körperliche Unversehrtheit und die scheint nicht so viel zu zählen. Also das habe ich erlebt, körperliche Gewalt. Und das war das Schlimmste. Also es hat noch nie vorher oder danach in meinem Leben jemand sich so über meine Grenzen hinweggesetzt, über meinen Körper im Endeffekt verfügt, wie diese Ärztin und diese Hebamme bei dieser Geburt. Und deshalb sage ich auch heute noch, dieser Tag selbst, der war der Schlimmste in meinem Leben.
Ja, ja. Ich würde gerne ein paar Verständnisfragen stellen jetzt in Bezug auf die Dinge, die du gesagt hast. Und zwar, weil vielleicht nicht alle, die zuhören, diese Begriffe kennen. Also du hast gesprochen von einer PDA, von Dammschnitt und von einer Saugglocke. Und das sind ja in deinem Buch auch also 3 der Dinge, die ganz oft gemacht werden. Also es gibt danach ein paar andere Eingriffe, über die wir dann auch noch sprechen können. Aber das sind auch 3 der Eingriffe, die du beschreibst, die ganz oft ohne das Einverständnis von Frauen vorgenommen werden und die auch ganz oft traumatisierend sind. Kannst du vielleicht diese Begriffe nochmal erklären, was
unbedingt
passiert da genau?
Also die PDA, die PDA ist ein ganz interessanter Punkt, weil es gibt auch Frauen, die wollen die und kriegen die nicht. Das ist dann auch nicht Selbstbestimmung. Eine PDA ist eine Art Betäubung, da kriegt man so einen kleinen Schlauch in den Rücken geschoben, damit man einfach die Schmerzen nicht mehr so spürt. So ist die Idee. Wenn die aber schlecht gesetzt wird oder zu hoch dosiert, also bei mir war das so, dass ich dadurch auch gelähmt war. Also ich sollte Schmerzen weniger spüren, lag aber eigentlich wie so ein Käfer da und konnte mich nicht mehr auf dem Rücken, konnte mich nicht mehr bewegen. Und das ist auch der Nachteil einer PDA, weil eigentlich sind Bewegungen bei Geburten sehr wichtig und die konnte ich gar nicht mehr machen. Der Wehentropf, den kriegt man intravenös, also über so einen Zugang gelegt und der soll die Geburt, das ist ein künstliches Oxytocin, ein Hormon, was einfach die Wehen enorm beschleunigt. Also der ist richtig hochgedreht worden und dann sind die Wehen nicht mehr die der Körper eigentlich macht, sondern die werden künstlich da drauf gesetzt. Mit dem Mittel wird auch oft, werden oft Geburten einfach beschleunigt oder verstärkt.
Das heißt alles nicht. Ein Mittel, das irgendwie, das heißt irgendwie Zyklo, ich habe es irgendwie
Zytotec,
Zytotec, ist es das? Genau, ja.
Nee, das ist das nicht, das gibt es auch. Okay. Also, der Wehentropf, der kommt wirklich über so eine Infusion ins Blut. Zytotec ist auch was, also diesen Wehentropf kann man zur Geburtseinleitung nehmen, also wenn die Geburt anfangen soll, aber früher hat man ganz viel Zytotec genommen, das sind wirklich Tabletten, die Frauen nehmen, das hatte ich zum Glück nicht. Aber diese Geburtseinleitung passiert auch bei 20% aller Geburten. Also ist auch so ein Punkt, wo ganz, ganz viel eingegriffen wird in die Geburt. Das hatte ich nicht. Ich hatte diesen Wehentropf. Und eine Saugglocke ist ein kleines Ding, das ist aus Gummi oder kann aus viel Material sein. Das wird einfach dem Kind auf den Kopf gesetzt und da ist eine Schnur dran. Und dann zieht man das Kind daran raus. Und was wichtig ist, natürlich all diese Eingriffe haben zu bestimmten, also die gibt's nicht, die gibt's, die wir jetzt besprochen haben, die haben schon auch einen Sinn in bestimmten Situationen. Ich will nicht sagen, dass man per se keine Eingriffe machen kann oder sollte, aber die werden immer in der Praxis halt nicht aus medizinischer Notwendigkeit gemacht, sondern aus Routinen. Das habe ich erlebt. Also alles, was man bei mir gemacht hat, Nichts davon war notwendig. Die hätten mir einfach einen schönen Ort, vielleicht eine Wanne, was zu trinken, eine Massage. Ich hätte mich bewegen können. Weiß ich heute alles, was man machen kann, wenn es nicht so richtig weitergeht mit den Wehen. Die hätten auch sagen können, hier hast du ein schönes Zimmer, schlaf doch noch mal eine Runde. Hätten die auch sagen können, haben die alles nicht. Weil in diesem System, wo ich war, da geht es um Schnelligkeit. Da muss das Kind ganz schnell raus, damit der Kreislauf frei ist für die nächste Frau. Und da bin ich eben drin gelandet, habe das nicht erkannt und habe diese ganze Gewalt, diese Fremdbestimmung über mich ergehen lassen. Ich habe mich auch nicht gewehrt, weil ich das nicht verstanden hatte.
Ja, und ein Dammschnitt, das haben wir noch nicht erklärt, das ist eben, wenn zwischen Vagina und Anus quasi aufgeschnitten wird, ne?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist wirklich brutal. Und der Punkt ist einfach, dass der ist eigentlich überhaupt nicht mehr empfohlen. Früher hat man das ganz viel gemacht, aber wenn man sich den aktuellen Stand der Wissenschaft anguckt, dann sagt man immer, selbst wenn das bei der Geburt reißt, dann ist das natürlicher als so ein Schnitt. Das heißt, dieser Schnitt ist überhaupt nicht mehr empfohlen und bei mir wurde der nur aus Routine wegen dieser Sauglocke gemacht. Andere Kliniken machen das nicht. Es gibt große, große Unterschiede. Aber dieser Darmschnitt, und das beschreiben viele Frauen als sehr einfach auch erniedrigend, dass das einfach bei ihnen gemacht wird und dass das Routine ist. Also ich bin hinterher auch hin, ich habe mich beschwert, ich habe mit dem Chefarzt geredet. Aus deren Sicht war das ganz korrekt, das so zu machen. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Im Jahr 2024 einfach Frauen zu sagen, ich schneide deinen Körper auf, wenn ich das für richtig halte, ist schon einfach krass. Und das gibt's. Das ist eben so in der Geburtshilfe. Und deshalb erzähle ich das immer rauf und runter, weil man sich ja eigentlich als Außenstehender nicht so vorstellen kann.
Ja, meine Schwester ist Hebamme und die hat ihr Studium vor kurzem abgeschlossen und die hat eine ganz tolle Bachelorarbeit zum Thema Dammschnitte geschrieben. Deshalb interessiert mich das Thema auch sehr. Okay. Und die hat eben darüber geschrieben, wie oft der Dammschnitt auch Frauen halt einfach wirklich, also sehr verletzt, nämlich auch das klitorale Gewebe sozusagen verletzt, weil die Klitoris ja sozusagen auch großteils im Körper liegt. Und genau, das war das Thema ihrer Forschungsarbeit. Deshalb finde ich das Thema sehr spannend und ich finde es total schlimm, dass es immer noch ganz oft routinemäßig gemacht wird. Ja.
Es wird gemacht und genau wie du sagst, also es gibt ja so eine Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Also das heißt, Leitlinie heißt, dass das der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Und die habe ich mir natürlich für meine ganze Recherche angeguckt. Und da gibt es auch so verschiedene Verbände, die an dieser Leitlinie beteiligt waren, die gar nicht mehr Dammschnitte empfehlen. Mm. Genau deshalb, die Auswirkungen für die Frau körperlich so krass sein können. Also wirklich, was späteres sexuelles Empfinden angeht und. Alles für eine mögliche, also das muss man ja immer da sagen, was dahinter steckt, ist, ich will, dass das schneller geht. Und es ist immer so eine ganz große Angst, dass dem Kind was passieren könnte, was bestimmte Geburtshelferinnen treibt. Und das muss man ganz ehrlich sagen, die ist überhaupt nicht begründet. Also das Geburtssystem ist so sicher eigentlich. Also Geburten sind so, also alle Vorerkrankungen werden vorher erkannt und so weiter. Also da dieses Argument zählt einfach gar nicht, zu sagen, diese Kinder, das müsste man jetzt machen, weil, ist totaler Quatsch. Also es ist einfach so ein Eingriff, der in den allermeisten Fällen keine Berechtigung hat. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das auch nicht vorher ausschließen oder mich wehren oder genau bei der Auswahl der Klinik fragen, machen Sie das hier oder nicht? Also da muss man sich einfach so krass informieren, damit man nicht auf einmal während der Geburt aufgeschnitten wird. Das ist wirklich so.
Ja. Ja, warum? Also du hast jetzt schon öfter gesagt, weil es schnell gehen muss. Warum muss es dann schnell gehen?
Also ich habe das jetzt für meine Geburt, für diese traumatische Geburtserfahrung mir so erklärt, dass dieser Kreißsaal halt super voll war. Die hat ja auch gesagt, ich musste dir einen erkämpfen, dass du noch einen Kreißsaal kriegst. Dann war das eine Beleghebamme, die gerade vorher von der Geburt gekommen war. Die war auch einfach müde. Also man sagt immer, Beleghebammen hatten so einen Vorteil, dass man die Frau vorher kennt. Das heißt aber auch, wenn die viele Geburten, sie kann ja eine bestimmte Anzahl von Frauen annehmen. Meine Beleghebamme hat, glaube ich, unglaublich viele Geburten angenommen und dann überschneiden die sich fast, ne? Dann ist die auch einfach müde und hat keinen Bock mehr. Und es ist wirklich auch erlernt in bestimmten Kliniken, dass Geburt kein natürlicher Prozess ist. Ja? Also das ist einfach total verinnerlicht bei diesen, da wo ich war, Geburtshelfern, Ärztinnen, Ärzte, Hebammen, dass man den Frauen hier schon, das muss man jetzt schon helfen. Die nennen das helfen, aber da muss man jetzt wirklich was tun, damit es schneller geht. Das scheint systemimmanent vorgegeben zu sein. Und was man dabei nicht bedenkt, ist, dass man eben viele Interventionen oder Probleme dadurch erst schafft. Also, dass man diese Sauglocke genommen hat und diesen Dammschnitt gemacht hat, ist gerade diese Sauglocke. Das ist, weil man bestimmte Vorgaben hat. Nach so und so vier Stunden will ich, dass das hier weitergeht. Und wenn nicht, dann nennt man das Geburtsstillstand. In der Klinik nennt man das so. Im Geburtshaus sagt man Frauen oft, dann ruhe ich doch nochmal aus. Aber in der Klinik ist das alles drauf angelegt, dass das routinemäßig laufen muss. Und man bedenkt nicht, dass jede Frau anders ist. Jeder Körper anders. Jede Geburt anders. Und diese, das ist überhaupt, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, keinen individuellen Blick auf die einzelne Frau gibt in vielen Kliniken, sondern eben dieses Schema F, nachdem man das abarbeitet. Und so kommt es dann zu diesen, die ganzen Eingriffen, die sie machen können und dann einfach machen, weil sie es können.
Du beschreibst aber schon auch in deinem Buch, dass die Eingriffe auch aus finanziellem Interesse gemacht werden.
Ja,
also,
das
dass,
ist die
dass Kliniken mehr Geld kriegen dafür, wenn es sozusagen mehr gemacht werden muss. So.
Ja, das ist ganz interessant, ja, weil alle Chefärzte das ablehnen würden. Sie würden das abstreiten. Ne? Also offiziell macht man natürlich das nicht. Aber ich analysiere mein Buch sehr genau, was das System der Fallpauschalen, das gilt in Deutschland, ich habe nachgeguckt, das gilt in Österreich auch. Ne? Mhm. Also die Fallpauschalen, dass sich eben eine Klinik nicht refinanziert dafür mit den Ausgaben, die sie hat. Also bei einer Geburt müsste man sich ja mal vorstellen, so und so viele Frauen kommen im Schnitt, dann brauche ich so und so viel Personal, so viel Kreise, das müsste ich alles bereithalten, auch wenn gar keine Frau kommt. Und das machen die natürlich nicht, weil die nach Geburt abrechnen. Und eine Geburt, bei der eingegriffen wird, die kompliziert ist, bringt immer mehr Geld von den Fallpauschalen als eine natürliche, die auch noch länger dauert. Das heißt, das ist eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen, wenn man sich die Zahlen anguckt, es sind wirtschaftliche Fehlanreize, die da eindeutig vorhanden sind. Auch wenn jeder Chefarzt sagt, nein, wir machen keinen Kaiserschnitt deshalb, weil da brauchen wir auch mehr Personal, das lohnt auch gar nicht, kann ich ja nicht beurteilen, warum sie es machen. Ich kann ja nur sagen, die Eingriffszahlen sind riesig. Also allein in Deutschland bei einer Kaiserschnittrate von 30%, die ist in Österreich ähnlich hoch. Mhm. Ich habe auch geguckt, in deutschen Kliniken werden 15% aller Geburten haben einen Dammschnitt. 7% Sauglocken, 20% Einleitung. Das sind Riesenzahlen an Eingriffen, Interventionen in die Geburt. Und das muss ja Gründe haben. Und einer, vermute ich jetzt schon mal, ist, dass die Kliniken wirtschaftlich handeln müssen. Ja. Und zum wirtschaftlich Handeln gehört auch die Frage, wie viel Hebammen bezahle ich in so einer Geburtsstation. Denn es gibt schon lange die Forderung, dass nach einer 1:1-Begleitung, das heißt, eine Hebamme betreut eine Frau, so müsste das eigentlich laufen, damit die überhaupt ihre Arbeit machen können, ist aber in der Praxis nicht so. Da betreut gerne mal eine Hebamme drei Frauen gleichzeitig. Ist schon klar, dass sie dann nicht die individuelle Frau anguckt, sondern reinrennt, den Muttermund tastet. Also das heißt, im Endeffekt heißt das, die Hand in die Vagina der Frau schiebt, ob sie möchte oder nicht im Endeffekt, wenn es schlecht läuft. Also das ist auch sehr, sehr gewaltvoll sein. Ist aber auch total normal auf diesen Stationen, dass fremde Menschen da reinkommen und in den Körper der Frau fassen und wieder rausläuft, und das ist dann die Begleitung so. Und da sparen sie natürlich auch Geld, wenn sie da nur eine Hebamme und nicht drei beschäftigen.
Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, diese Muttermunduntersuchungen, die eben auch ganz oft ohne Einwilligung der Frau passiert. Das war zum Beispiel auch etwas, was mir nicht klar war und was ich total schrecklich finde, weil in jedem anderen Kontext wäre das halt ganz klar sexuelle Gewalt, wenn ich jemanden quasi in den Körper greife.
Ja, das ist es. Und das ist auch so ein erlerntes Verhalten bei ganz vielen Hebammen im Sinne von, ich weiß schon, was ich hier tue, ich muss das jetzt halt wissen, wie viel Zentimeter. Also man muss dazu sagen, dieser Muttermund der Öffnung, wo nachher das Baby durchkommt, der muss irgendwann bei 10 Zentimeter sein, damit die aktive Pressphase beginnen kann. Und die wollen halt wissen, wo das ist. Mhm. Hebammen, die außerklinisch arbeiten, also ich war mit Frauen gesprochen, also mit Hebammen, die im Geburtshaus zum Beispiel arbeiten, die haben eine 1:1-Betreuung und die sehen die Frau, die sehen, wie sie sich bewegt, wie sie reagiert, die sehen den Körper. Die müssen nicht unbedingt ständig in die Frau fassen, um zu wissen, wie weit die Geburt vorgeschritten ist. Aber eine Hebamme, und vor allen Dingen müssen die in den Kliniken ja so auch so super viel dokumentieren, und um irgendwie sicher zu gehen, dass das hier vorangeht, fassen die ständig in diesen Körper, um dann zu sagen, 2 Zentimeter, 4, 8, 10, das kann losgehen. Und das ist in diesem System, in dieser Idee, ich muss hier alles dokumentieren, das muss nach Routinen, das muss hier weitergehen, anscheinend völlig normal. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die das berichten, die ganz schlimm schon traumatisiert sind davon, dass ein fremder Mann sich ihnen nicht mal vorstellt. Es kann auch eine Frau sein, natürlich, aber in diesem Fall, ich muss gerade an eine Frau denken, ein fremder Mann sich ihr nicht vorstellt und einfach die Finger in sie schiebt, um dann zu sagen, reicht nicht, wir müssen jetzt XY machen. Ja. Und das ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich Routine. Und in dem Moment, wenn man da liegt, es ist so normal für die Handelnden, dass es total schwer ist zu erkennen, dass es nicht normal ist, also dass es nicht richtig ist. Und das ist so, in einem ist da so viel los, so warum machen die das? Oh Gott, na gut, das machen hier alle so, anscheinend gehört sich das so, anscheinend habe ich das nicht verstanden. Also das ist auch total schwierig, bei Frauen in der Situation bei sich zu bleiben und zu sagen, ich will das nicht, was machen sie da? Und während man ja quasi, wir sind ja hier immer noch bei der Geburt, ne? Also immer noch Wehen hat und Schmerzen und diese besondere Erfahrung. Und das ist auch einfach super, super schwierig. Deshalb ist das so, dass so viele dem nicht widersprechen oder das gar nicht wissen, weil es total normalisiert ist.
Genau, also eben genau diese Normalisierung ist ja so spannend und auch so erschreckend irgendwie, dass so diese Idee vorherrscht, zu einer Geburt gehört das halt dazu, das ist halt schmerzhaft, das kann halt auch mal irgendwie schlimm sein für die Frau und das muss man halt irgendwie auch aushalten. Und es ist auch total normal, offenbar Frauen nicht ordentlich zu erklären, was passiert und warum es passiert und auch nachzufragen, was mit ihrem Körper überhaupt passieren soll. Warum, glaubst du, ist Gewalt während der Geburt so normalisiert?
Also ich vermute schon, und das sagen auch Hebammen, die reflektiert sind. Ich war gerade letzte Woche, habe ich einen Vortrag gehalten auf dem Fachtag und da waren mehrere Hebammen, die ganz klar gesagt haben, ja klar, ich habe das in der Ausbildung schon miterlebt. Ich habe es auch selber angewendet. Also das ist einfach erlerntes Verhalten. Und es ist total schwer, was normal ist, loszuwerden und aufzubrechen. Und ich habe auch von meinem Buch mit jungen Hebammen gesprochen, die das jetzt anders lernen. Gerade die, die jetzt studieren, die Generation, die jetzt nachkommt, die lernt es schon anders. Da geht es auch eigentlich darum, dass man gemeinsam mit der Frau eine Entscheidung trifft und nicht für sie. Weil das sagen auch Studien, dass eine Frau, die mehr eingebunden wird in die Geburt, die selbst entscheidet, die hat immer ein besseres Geburtserlebnis. Und die ist psychisch stabiler und kräftiger danach, kann auch ihr Kind besser versorgen. Also das wäre einfach total sinnvoll, Frauen einzubinden in diese Entscheidung. Und das tun sie nicht, unter anderem, weil sie es so gelernt haben, weil sie diese Gewalt und Fremdbestimmung gelernt haben. Und weil natürlich auch, also das darf man auch nicht vergessen, die Arbeitsbedingungen in den Kreissälen, die wollen vielleicht auch nicht unbedingt drei gleichzeitig betreuen und hin und her rennen. Also die Arbeitsbedingungen sind ja auch mies. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Beleghebamme angucke, die musste ja nur mich betreuen, die musste zu keiner anderen rennen, die war trotzdem nur 5 Minuten da und ist wieder rausgegangen. Die war schon, und da gibt es auch Forschung zu, im sogenannten Cool-Out. Das heißt, anders als der Burnout, wo man ja immer mehr und mehr arbeitet, im Cool-Out ist man total abgestumpft. Die hatte keinerlei Emotionen mehr, die war gar nicht mehr empathisch irgendwie da. Und das war schon krass, als ich das so gelesen habe und verstanden habe, was mir da passiert ist. Und das beschreibe ich eben auch ganz genau in meinem Buch. Und dieses Phänomen gibt es halt, das muss man wissen. Und das führt halt auch dazu, dass die nicht mehr Anteil nehmen oder irgendwie empathisch sind.
Also Cool-Out ist so ein Phänomen, das kennt man, glaube ich, auch aus der Pflege, aus der Krankenpflege, dass die in diesen extrem in Kliniken arbeiten, unter extremem Zeitdruck, auch enormen Belastungen ausgesetzt sind, auch also nicht nur was das Arbeitspensum betrifft, sondern das sind ja auch psychisch oft und körperlich sehr fordernde Berufe, dass die dann irgendwann beginnen, sich emotional so abzugrenzen, dass sie abstumpfen eigentlich, kann man glaube ich sagen.
Ja. Ja, und das sind diese Hebammen. Also die Hebamme, die zu mir gesagt hat, das wird so nichts, das reicht nichts. Als ich dann irgendwann nicht mehr konnte und geweint habe, hat sie zu mir gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht. Und ich habe so viele Frauen in meinem Buch, das kann man sich nicht vorstellen, was die gesagt bekommen von Ärztinnen, von Hebammen, auch von Pflegekräften auf der Wochenbettstation. Also eine Frau hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie beim Kaiserschnitt, da wurde sie zugenäht und der Assistenzarzt, der war recht zugewandt, das so, und hat das, wie sie findet, recht gut gemacht und auch in Ruhe zugenäht. Und da sagt die Oberärztin zu ihm, jetzt mach mal hinne da, das muss nicht schön werden, das ist ja nicht im Gesicht. Zu einer Wahnsinn, Frau, die gerade Mutter geworden ist. Das ist einfach unvorstellbar.
Ja. Du hast ja zu Beginn schon gesagt, dass es ein bisschen gedauert hat, bis du gemerkt hast überhaupt, was da passiert ist und dass es dich traumatisiert hat. Und da wollte ich dich fragen, wann du das gemerkt hast und wie. Ja, und das warum du, also woran war, du gemerkt hast, dass es auch Gewalt war, was dir passiert ist.
Ja, ich habe das ganz lange nicht gemerkt, weil ich, mehrere Wochen nicht, weil ich war einfach zu Hause, völlig zerstört mit diesem Baby auf dem Sofa und habe nur gedacht, Gott, was ist denn mit mir los? Da war etwas Krasses, weil es war ein absolutes Wunschkind. In der Schwangerschaft habe ich da mit dem Baby im Bauch geredet und unter der Dusche gesungen und was weiß ich. Und dann war es da und da war einfach nichts an Gefühlen. Und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, was hier los war. Ich hatte Albträume. Ich hatte so Schweißausbrüche, ich hatte so irgendwie, also so ein ganz großes Gefühl der inneren Leere. Ich wusste es überhaupt nicht. Und das hat wirklich Monate gedauert, bis ich mir eine neue Hebamme gesucht habe und die bei mir am Tisch saß. Das war bestimmt 3 oder 4 Monate nach der Geburt und mich das erste Mal gefragt hat, wie es mir geht. Und da, das war das erste Mal, dass das jemand von mir wissen wollte. Und ich einfach angefangen habe zu weinen und nicht wieder aufgehört habe. Und sie gesagt hat, Lena, ist ganz normal, was du erlebt hast. Das hat solche Folgen und ich sag dir jetzt mal, wo du Hilfe holen kannst. Und dadurch habe ich erst verstanden, okay, offensichtlich hat das, wie es mir geht, was damit zu tun, was ich bei dieser Geburt erlebt habe. So. Und dann bin ich in eine Gruppe von Frauen, die das auch erlebt haben oder ähnliche Sachen erlebt haben. Und es gibt zum Glück immer mehr, also dass sich Frauen treffen, dass es Psychologinnen gibt, die darauf spezialisiert sind. Und in diesem Kontext und habe ich dann auch das erste Mal den Begriff Gewalt gehört, denn das war dann im November, ist ja immer am 25. November, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der sogenannte Roses Revolution Day, also da legen Frauen eine rosa Rose an den Ort nieder, wo sie Gewalt erlebt haben bei der Geburt. Und das habe ich auch gemacht, da war meine Tochter 5 Monate alt und dieser Tag und diese Aktion, das hat mir geholfen, um zu verstehen, okay, das nennt man Gewalt, das war nicht richtig, das war Unrecht. Ich bin der Opfer geworden und mir geht es so schlecht, weil ich das erlebt habe. Aber das war wirklich 5 Monate nach der Geburt und es hat dann wirklich noch Jahre gedauert, das aufzulösen mit Therapie, mit dieser Gruppe, auch mit dieser, das war mir so wichtig, dieses System zu analysieren, wie das überhaupt dazu kommt, dass es zu dieser Gewalt kommt. Also wirklich zu gucken, was läuft da schief. Und dann, das ist dann im Endeffekt auch alles in dieses Buch eingeflossen. Also wirklich zu gucken, was ist das System Geburtshilfe, was passiert da, was sind dafür auch für Machtstrukturen und Hierarchie im Gange, dass Frauen so behandelt werden.
Was du beschreibst, klingt ja auch sehr nach einer postnatalen Depression. Und was ich mich gefragt habe beim Lesen deines Buches, ist, wie viel eigentlich davon, also postnatale Depressionen, wie viel davon eigentlich darauf zurückzuführen ist, dass Geburtserfahrungen oft so belastend oder traumatisierend sind für Frauen?
Ja, das ist nicht ganz klar, aber schon etliche. Also jedenfalls gibt es einen Zusammenhang zwischen traumatischer Geburtserfahrung und postpartaler Depression. Was ich jetzt hatte, war noch was anderes. Und zwar hatte ich posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Da gibt es auch verschiedene Studien, die sagen, zwischen 3 und 11% aller Frauen haben das nach der Geburt. Das darf man nicht vergessen. Also das ist wirklich, im Fernsehen kennen wir das so von so Soldaten, die aus dem Krieg wiedergekommen sind, die dann wirklich auch so Flashbacks haben und so Panikattacken und diese Albträume. Also das war das, was ich erlebt habe und auch gar nicht so selten vorkommt. Also das, die Depressionen sind dann eine andere Folge, die auch oft auftaucht. Genau, also die Zahlen, die es gibt, aber das ist auch ein großer Kritikpunkt von mir, dass es natürlich viel zu wenig Forschung gibt. Also wir wissen ja, wo Frauen Kinder kriegen. Man könnte die alle danach befragen. Ne? Da hat nur keiner irgendwie Interesse dran, rauszufinden, was sie so bei der Geburt erlebt haben, weil da müssten sie ja was ändern. Ne? So. Bei all den Papieren, die Frauen nach einer Geburt ausfüllen für irgendwelche Anträge oder so, denke ich immer, ja gut, dann könnten sie doch auch problemlos einen Fragebogen zur Geburtserfahrung oder so ausfüllen. Aber das ist nicht Teil des Ganzen. Aber was es gibt, ist eine Studie aus dem Jahr 2020 von der Psychologischen Hochschule Berlin, die wirklich Frauen befragt haben zu Gewalterfahrung. Und in dieser Befragung von über 1000 Frauen hat jede zweite angegeben, eine Form von Gewalt erlebt zu haben. Also ich habe ja bei mir beschrieben, körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Es gibt auch Vernachlässigung oder die Trennung vom Kind kann auch gewaltvoll sein. Aber mindestens eine Form, jede zweite Frau. Und das halte ich auch für realistisch.
Das ist enorm.
Ja, also ich glaube, dass jede zweite bis jede dritte Frau bei der Geburt etwas erlebt. Das muss nicht immer gleich zu dem PTBS führen und ein schlimmes Trauma sein. Ja, es gibt Gruppen davor, die sind auch alle nicht in Ordnung. Aber ich glaube, dass jede zweite Frau bei der Geburt was erlebt, was so nicht richtig war und nicht so, sie so nicht wollte. Ne? Es muss nicht immer alle Varianten von Gewalt sein, aber das gibt es.
Ja,
Magst du vielleicht nochmal ausführen? Ich meine, du hast schon ein paar Sachen erklärt, welche Formen von Gewalt es während der Geburt geben kann und wie die dann im Konkreten vielleicht aussieht. Also ja, was kann ich mir zum Beispiel unter psychischer Gewalt vorstellen oder unter Vernachlässigung? Wie sieht das aus in der Praxis?
Ja. Ja, also nochmal vielleicht zur körperlichen Gewalt, weil das ist auch der größte Punkt, das haben wir in dieser Frage 30% der Frauen angegeben. Und das heißt, im Prinzip heißt das ein Eingriff ohne Einverständnis oder eine Medikamentengabe ohne Einverständnis oder auch ein sehr gewaltvoller körperlicher Umgang, wie beispielsweise so vaginale Untersuchungen. Also ich finde bei Gewalt auch super wichtig, dass das Opfer entscheidet, ob sie Gewalt erlebt oder nicht. Mhm. Das kann kein Außenstehender sagen, da war jetzt keine Gewalt. Ja. Und ein Eingriff, der ganz wichtig ist, den möchte ich, dass alle Frauen, die schwanger sind, kennen, das ist der Kristella-Handgriff. Und das ist
darauf wollte ich darauf wollte ich vorhin auch zu sprechen kommen noch. Ja, gut, dass du das. Das habe ich nämlich auch nicht gekannt vorher, bevor ich den Buch gelesen habe.
Das kennt man auch nicht. Den habe ich nicht erlebt, muss man dazu sagen. Aber es ist das Einzige, was bei mir nicht, das und Kaiserschnitt war nicht. Mhm. Aber alles andere. Und der Kristella-Handgriff ist unglaublich brutal. Und der funktioniert so, dass sich während einer Wehe eine Hebamme oder ein Arzt auf den Bauch der Frau legt mit den Unterarmen, wenn es schlecht gemacht wird, mit den Unterarmen und Ellbogen. Manche springen auch vom Hocker, manchmal machen es auch mehrere. Und diese Frauen sagen, das Kind wurde aus ihrem Bauch geprügelt oder gezerrt oder gedrückt. Mhm. Das kann auch zu schweren inneren Verletzungen führen. Da habe ich auch Frauen in meinem Buch zu interviewt. Also der ist hoch umstritten. Die WHO empfiehlt den nicht. Ist aber so ein Ding, was aus Routine gemacht wird, damit es schnell geht oder weil das Kind da schnell raus soll, obwohl das wissenschaftlich, also in der Leitlinie gibt es den sogenannten Fundusdruck, das ist eine andere Variante des Kristellas, aber da steht auch drin, nur unter Einverständnis der Frau, und die hat ein Vetorecht und die darf sagen, ich will das nicht, und es gibt immer andere Möglichkeiten. Also diesen Handgriff würde ich wirklich Frauen empfehlen, zu kennen und abzulehnen oder sich es genau zu erklären zu lassen, warum und wie der gemacht werden soll. Mhm. Weil der wirklich, also absolut brutal ist. Da habe ich viele Frauen in meinem Buch, die den erlebt haben und sehr traumatisiert sind. Auch Väter übrigens, die daneben stehen oder betrifft ja auch eine Co-Mutter, ja, und sehen, dass sich da jemand auf die Frau schmeißt. Vor allen Dingen sagen die dabei noch, wir helfen. Das ist das Brutalste. Mhm. Ich hole jetzt mal eine Kollegin, die hilft ein bisschen mit. Die Kollegin, Die stellt sich nicht vor und schmeißt sich auf den Bauch drauf. Also das ist noch ein Punkt zur körperlichen Gewalt, den man auf jeden Fall kennen sollte.
Das ist völlig irre. Also ich mag da noch mal so ein bisschen einen Punkt machen, weil das so irre ist. Also mich hat das total schockiert, dass tatsächlich während der Geburt auf die Frau draufgesprungen wird, basically. Ja? Also das hat mich so, also ich fasse es auch, während du es erzählst, immer noch, dass es tatsächlich passiert. Ja. Also es ist völlig irre.
Ja. Und wirklich nicht selten. Also es sind sehr, sehr viele. Und ich habe mich hinterher erinnert, dass mir eine Freundin, bevor ich schwanger war, also von ihrer Geburt das erzählt hat. Aber die hat gesagt, da kommt so ein großer Mann, und dann hat er sich draufgedrückt, ja, das war nicht schön. Aber sie hatte es natürlich auch so normalisiert, weil es in dem System so normalisiert wird. Und ich habe hab mich das schon gefragt, was machen die da? Aber ich hatte auch keine Ahnung. Und dann habe ich eben für mein Buch Frauen mit Gewalterfahrung interviewt, so viele, die gesagt haben, oh Gott. Und dann kamen die da rein, hat die sich da drauf geworfen. Und dann zu zweit. Und als Albtraum, wirklich Albtraum. Mhm. Ja.
Was ist unter Vernachlässigung und psychische Gewalt zu verstehen während der Geburt und danach?
Genau. Also psychische Gewalt kann wirklich auch, also was wirklich passiert ist, so ein lächerlich gemacht werden und nicht ernst nehmen. Psychische Gewalt ist auch, ich nenne das immer die tote Babykarte. Das heißt, wir machen mal schön, was ich jetzt hier sage. Sie wollen ja nicht mit dem toten Kind nach Hause gehen. Also dass man Frauen androht, wenn sie nicht machen, was man ihnen sagt. Nicht, dass man ihnen erklärt, warum man das vielleicht machen sollte oder so, sondern dass man ihnen sagt, wenn du das nicht machst, stirbt dein Kind. Absolute psychische Gewalt. Ja. Vernachlässigung finde ich deshalb so einen wichtigen Aspekt, weil die Gewalt nicht als Gewalt gemeint sein muss dafür, dass es Gewalt ist. Also durch das System, durch diese Hebammen, die mehrere Frauen gleichzeitig betreuen und hin und her rennen und nicht da sind. Also es gibt auch Frauen, die einfach sehr durch Vernachlässigung quasi Gewalt erlebt haben, weil sie Hilfe und Unterstützung brauchten und niemand da war und niemand gekommen ist. Also ich habe ist so eine Grenze von Vernachlässigung und psychische Gewalt. Eine Frau hat mir für mein Buch erzählt, sie war eine lange Geburt, viele wechselnde Hebammen, und die letzte hat sie dann so angeguckt und hat gesagt, ja, ich merke irgendwie, ich glaube, es würde dir gut tun, wenn ich jetzt bei dir bleibe, ich hole mal meinen Papierkram und mach den hier, dann bist du nicht alleine. Dass man das schon anbieten muss, ist ja eigentlich gaga, aber so war das. Und dann hat die Frau und der Mann haben beide gesagt, ja, unbedingt. Dann ist die Hebamme rausgegangen und sie ist nicht wiedergekommen. Also sie haben einfach auf sie gewartet und sie kam nicht, irgendwann kam eine Kollegin. Und das ist halt Vernachlässigung und es ist auch eine Form von psychischer Gewalt. Und was eben, es ist diese Studie von 2020 von der Psychologischen Hochschule Berlin, die sie macht super die Kategorien klar, was alles dazugehört. Und die hat eben auch das Thema Trennung von Mutter und Kind. Also weil viele Kliniken nicht darauf achten, wenn sie das Kind jetzt untersuchen müssen oder so, dass sie das auf oder neben der Mutter tun, sondern die schleppen das Kind irgendwo anders hin. Und dann ist das weg von der Mutter. Und dann ist da wieder keiner in den schlimmen Kliniken, der der Mutter überhaupt auch nur erklärt, was jetzt passiert. Und manche Frauen liegen da stundenlang und wissen nicht, wo ihr Kind ist und was das hat. Auch das ist Gewalt.
Und magst du kurz auch noch erklären, weil du darüber auch schreibst, welche Formen von sexueller Gewalt, also was kann da passieren während der Geburt oder was wurde dir auch beschrieben?
Ja, das ist wirklich, ich weiß, da fallen mir gar keine Wörter ein, wie schrecklich das ist. Mhm. Und es gibt auch keine Zahlen dazu. Aber ich habe eine Frau für mein Buch interviewt, die tatsächlich einen sexuellen Übergriff erlebt hat bei dieser vaginalen Untersuchung, die sie auch nicht wollte. Und sie meinte aber auch schon, da kamen ja ständig neue Menschen rein und haben in mich gefasst. Also dann ist auch das so schwierig, sexuelle Übergriffe noch zu erkennen, wenn das schon normal ist. Ne?
Ja, aber die Frage stellt sich ja, inwiefern diese ungewollten Muttermunduntersuchungen an und für sich schon ein sexueller Übergriff sind. Ne?
Weil, ja, also wie du schon gesagt hast, in jedem Kontext außerhalb einer Geburt wäre es ein sexueller Übergriff. Natürlich. Das ist total normalisiert da und da hat sie auch nichts zu gesagt, aber dann kam halt ein Arzt und der hat während der Muttermunduntersuchung die Klitoris stimuliert. Und sie hat nur gedacht, das jetzt auch noch oder was? Und hat aber auch sehr an sich gezweifelt natürlich, ob das jetzt wirklich passiert ist. Und dann hat sie mir gesagt, sie hat sich genau erinnert und sie hat den ein paar Tage später auf der Station gesehen und sie hat gedacht, der müsste doch was sagen, das muss ihm doch unangenehm sein, hat er natürlich nicht. Also es gibt auch das. Also es gibt's.
Du sprichst in deinem Buch auch von einer sequentiellen Traumatisierung durch Geburtserfahrungen und durch das Wochenbett danach. Was ist denn damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint, dass es oft mit einer schlimmen Erfahrung bei der Geburt nicht zu Ende ist, dieser Albtraum der Geburt für Mütter. Also an meinem Beispiel kann man das schon ganz gut sagen, aber es schildern auch viele Frauen, weil nach dieser traumatischen Geburt waren wir komplett alleingelassen im Kreissaal. Ich habe ein Brot gekriegt und die Wochenbettstation war erstmal kein Platz und wir waren da stundenlang alleine. Dann ging es auf die Wochenbettstation und da waren alle, also Hebammen haben da gar nicht gearbeitet, aber alle Pflegekräfte grausam, wirklich grausam in dem Umgang mit den Müttern. Also ich habe nachts dann geklingelt, mein Kind hat nur gebrüllt, hatte mir keiner erklärt, dass so Saugglockenbabys tagelang schreien, weil die wohl irgendwie auch so Verspannungen davon haben oder Schmerzen, was auch immer. Und ich habe nach der Schwester geklingelt und die hat zu mir gesagt, ich kann mich jetzt um ihr Kind nicht kümmern, vielleicht braucht ihr Kind nur Liebe. Was auf jeden Fall die nächste verbale Gewalt war, weil was habe ich als traumatisierte Mutter mitgenommen? Wenn mein Kind weint, dann liebe ich es nicht genug. Und das gibt es eben oft, dass diese Wochenbettstationen nochmal die Hölle sind. Nochmal hinterher das Gleiche. Und das erzählen viele Frauen, die dann sagen irgendwie, zum Beispiel eine Frau, da war das Baby auf der Neo und sie hatte es nicht bei ihr und alle drumherum haben ihre Babys und sie liegt da alleine und sie hat geweint. Und eine Pflegekraft sagt zu ihr, na, sie weinen ja eine Menge, müssen wir mal gucken, ob das hier nicht eine Wochenbettdepression wird. Statt Hilfe zu holen für die arme Frau, die halt leidet, dass sie mal mit jemandem darüber reden kann oder bessere Besuchszeiten oder was auch immer. Oder eine andere Frau, die einen Kaiserschnitt hatte und wirklich, das erzählen viele, also dass sie nicht genug Schmerztabletten bekommen, dass sie da ihre Schmerzen einschätzen sollen und immer sagen, es ist schlimm und die Pflegekraft sagt, ah, so schlimm ist das nicht mehr, gibt's jetzt nicht. Oder die dann sagt, du läufst ja hier wie eine Oma, da musst du also was mit dir denn los und so. Also es ist wirklich ein Niveau, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann war es bei mir noch so, dass die Beleghebamme ja auch nach Hause kam. Das heißt, ich habe die schlimme Frau wieder reingelassen und die Traumatisierung ging da weiter, weil meine Tochter hatte auch schlimme Folgen von dieser Geburt. Die hat das alles nicht gesehen, die hat uns nicht geholfen, die hat weiter schlimme Dinge gesagt. Also das kann über verschiedene Level gehen diese Traumatisierung dann auch hinterher zu Hause. Und ganz schlimm ist für viele Betroffene dann noch quasi die Auseinandersetzung mit dem Erlebten und was das Umfeld sagt. Und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch, dass dieser schlimme, schlimme Satz, Hauptsache das Kind ist gesund, dass den wirklich viele, viele Frauen nach der Geburt hören, wenn sie anfangen zu erzählen, wie es ihnen geht und was sie erlebt haben, dass gerade diese Eltern-, Großeltern-Generation dann sagt, na, Hauptsache das Kind ist doch gesund, guck doch mal, jetzt ist ja vorbei. Und dass das ja auch wieder eine Traumatisierung im Endeffekt ist, weil ja das Erlebte total negiert wird. Also sie haben gar keinen Raum zu erzählen, was ihnen passiert ist.
Also, und ich finde dieser eine Satz, Hauptsache das Kind ist gesund, das steht so, ist fast so gut zusammen, was so ideologisch auch irgendwie dahinter steckt, nämlich auch so ein bisschen die Idee, dass Frauen in dem Moment, wo sie schwanger sind eigentlich schon und noch viel mehr dann während der Geburt selbst, eigentlich nur Gefäße sind. Ja. Also eigentlich gar nicht mehr so wirklich Personen selbst, die man mit Respekt und würdevoll irgendwie und auf Augenhöhe behandeln muss, sondern das sind halt dann einfach Gefäße für ein Kind, das möglichst gesund hier herausgeholt werden soll aus diesem Gefäß.
So ist es. Also genau so ist es. Du sagst das Gefäß, das trifft es genau. Eine Mutter in meinem Buch hat gesagt, ich war die Hülle für das Leben. Und es geht darum, das ist schon in der Schwangerschaft so, dass dieses Leben möglichst gut lebt und sich entwickelt. Okay. Und bei der Geburt geht es in ganz, ganz vielen Fällen nur um dieses Leben. Also ja, die Mutter soll auch nicht sterben, das wäre schlecht für die Klinik und Verklagen und so. Ja. Aber so weit geht es nicht. Sie sagen auch immer Mutter und Kind gesund, also so. Aber die psychische Gesundheit, und auch wenn im Vergleich zum Kind die körperliche Gesundheit, machen wir uns nichts vor, mit Dammschnitt und so, ist auch nicht ganz so wichtig. Das Allerwichtigste ist ein gesundes Kind. Habe ich ja auch schon gesagt, auch eine gute Geburtsbegleitung, wo man Frauen mitnimmt in die Entscheidungen, da würden die Kinder auch nicht schlechter auf die Welt kommen, also im schlechteren Gesundheitszustand. Das ist halt so ein Trugschluss zu denken, wenn ich die Frauen hier fertig mache, habe ich ein gesundes Kind. Und so arbeiten diese Kliniken, weil der Fokus nur auf diesem Kind liegt und nicht auf der Frau. Ja. Das war mir auch alles vorher nicht klar. Also wo kommen wir, das ist ja auch abstrus. Also.
Ich finde, das zeigt sich ja teilweise schon, wenn Frauen schwanger sind und dann bei so Dingen wie selbstverständlich dann schwangeren Frauen zum Beispiel auf den Bauch gegriffen wird, wo ich mir dann denke, das ist doch völlig absurd, du würdest keiner anderen Person einfach so an den Bauch fassen, ungefragt.
Ja, das stimmt.
Und weil da ein Kind oder ein Baby drin ist, ist es plötzlich in Ordnung, weil die Person drumherum gar nicht mehr wahrgenommen wird. So. Ja. Das finde ich ganz schrecklich.
Das ist krass.
Genau, also ich wollte dich noch fragen, warum du denn denkst, dass über traumatische Geburterfahrungen oder über Gewalt während der Geburt so wenig gesprochen wird oder warum das so ein Tabuthema ist.
Ja, also im Endeffekt sind wir da beim Patriarchat. Also es ist wirklich so, dass in einer männlich dominierten Gesellschaft Frauen Kinder kriegen sollen. Das ist ihre angebliche biologische Bestimmung. Also ganz viel in Anführungszeichen jetzt. Und Kinder kriegen und Klappe halten, nenne ich das. Also die sollen ja sonst auch nicht sich beschweren mit Care-Arbeit oder was weiß ich. Und erst recht nicht darum, wie dieses Kind auf die Welt gekommen ist. Das wollen die auch alle gar nicht wissen. Hauptsache, das Kind ist gesund, ist wieder der Satz. Und es interessiert einfach nicht. Und das ist das Schlimme. Also ich merke das ja auch als Journalistin. Mittlerweile habe ich das Buch geschrieben und ab und an veröffentliche ich Texte in verschiedenen Medien. Aber wie oft ich von Redakteuren gehört habe, Geburt ist ja ein Nischenthema. Das kann man sich nicht vorstellen. Wow. Also irgendwie zwischen allein in Deutschland zwischen 700 und 800.000 Geburten im Jahr, aber ist ja Nischenthema.
Ja, und 100% aller Menschen wurden irgendwann geboren. Ne? Also ich meine, es betrifft uns irgendwie alle so.
So, also einmal ist es dann so ein Ekel-will-ich-nicht-wissen-Ding und es geht ja nur um das Baby und nicht, was die Frau da erlebt hat. Und dann ist es auch, dass es eben Geburtsmediziner, gerade auch Ärzte gibt, die dann ja wiederum auch prägen, wie die Hebammen arbeiten in den hierarchischen Kliniken, die so total von Angst getrieben sind, die einfach die Geburt nicht als einen natürlichen Prozess sehen können, der eigentlich ist, weil sie natürlich auch Notfälle sehen und sie können das nicht mehr trennen. Das habe ich wirklich im Gespräch mit mehreren Ärzten auch gemerkt. Da ist nichts natürlich. Da ist alles, jede Geburt ist für den Arzt, die Ärztin, die so drauf sind, wirklich der schlimmste, der gefährlichste Moment im Leben eines Menschen. Und dann kann man ja Geburten auch nicht natürlich begleiten, wenn man immer denkt, oh Gott, die werden ja, das ist hier wirklich wahrscheinlich, dass die hier sterben. Ich muss dem da irgendwie eingreifen. Ich muss das hier regeln. Und das ist wirklich interessant, wie unterschiedlich Geburtsmediziner und auch Hebammen, Geburtsmedizinerinnen, Geburten sehen können. Also wirklich ganz, ganz große Unterschiede dazwischen, wie die Geburten sehen.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema des gesunden Kindes und Hauptsache das Kind ist gesund zurückkommen und von einer anderen Ebene sozusagen draufschauen. Und zwar von der Ebene, dass es ja vermutlich für ein Kind nicht gesund ist, wenn die Mutter nicht gesund ist. Und dass der davon auszugehen ist, dass wenn ich in mein Leben starte mit einer schwer traumatisierten Mutter, das für mich auch nicht so gut ist. Welche Auswirkungen hat es denn für das Kind und auch für die Beziehung zwischen Mutter und Kind, Eltern und Kind, wenn die Mutter traumatisiert wird während der Geburt?
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das, was ich beschrieben hatte, was ich auch mit meiner Tochter hatte, diese totale Nicht-Vorhandensein von Bindung und Liebe, ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Also das, also eine Mutter in meinem Buch, die hat es war auch die, die den sexuellen Übergriff erlebt hat, die hatte auch einen sehr gewaltvollen Kaiserschnitt und die hat hinterher zu mir gesagt, als sie das alles aufgearbeitet hatte, na, die Liebe ist im Kreißsaal geblieben. Die konnte nicht folgen bei der ganzen Gewalt, die ich erlebt habe. Und das Bild finde ich so stark, die Liebe ist im Kreißsaal geblieben. Mhm. Und sie musste sich die erarbeiten. Das müssen Frauen wie wir dann. Wir müssen uns erarbeiten, unsere Kinder zu lieben, weil der Moment, in dem sie auf die Welt kam, so gewaltvoll war. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm für die Frau, aber auch für das Baby natürlich. Also es gibt da verschiedene Theorien darüber, was das mit uns macht, wie wir geboren werden, so, die sind auch nicht so richtig gut erforscht, gibt es verschiedene Ansätze, aber man kann natürlich sagen, dass eine Mutter, die nicht bei Kräften ist, ich meine, es ist ja eh schon super anstrengend mit dem kleinen weinenden Baby da und Körperhormone, was auch immer, wenn dann noch so eine Gewalterfahrung, so ein Trauma da am Anfang des Lebens als Familie steht, ist das einfach super, super belastend. Ja, auch diese Albträume, man schläft eh schon so wenig und die dann noch mit solchen Albträumen oder so Panikattacken mittendrin, wenn ich eigentlich versuche, so Baby irgendwie zu versorgen, nur weil ich an der Klinik vorbeischiebe oder irgendwas höre, was mich daran erinnert. Ja, das ist schon wirklich, wirklich schlimm und wirklich weit verbreitet. Spricht aber auch ganz wenig nur drüber. Also man muss auch dazu sagen, langsam tut sich ein bisschen was. Es ist ja auch nicht so, wenn man keine traumatische Geburt hat, dann dass dann automatisch sofort diese Mutterliebe, Mutterglück, Instinkt, all das gibt es ja gar nicht so richtig. Ne? Also das ist mir auch in dem Kontext ganz wichtig, auch wenn ich jetzt keine traumatische Geburt gehabt hätte, heißt das nicht, dass alles super gelaufen wäre am Anfang. Das ist eh schon eine super Herausforderung. Aber gerade diese fehlende Bindung, das ist eben ganz oft eine Folge von diesen Geburten.
Ja, und das kann ja dann auch in Folge für die Kinder dann auch traumatisierend sein. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die sehr frühe Bindungstraumatisierungen haben. Und da habe ich mich beim Lesen deines Buches dann auch wieder gefragt, wie viel ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass die Mutter traumatisiert war, so in ihrem Bindungsverhalten auch und so durch die traumatisierende
Geburt. Ja, und ob die Mutter das aufgearbeitet hat. Also ich muss sagen, ich habe das quasi mit meiner Tochter aufgeholt, so. Aber das kann ich nur machen, indem ich wirklich für mich klar kriege, was war das am Anfang, was ist mir da passiert. Ja. Ich habe eine Gesprächstherapie gemacht, ich habe auch verschiedene Traumatherapieansätze. Mhm. Ich war in dieser Gruppe von anderen Müttern. Also das geht eigentlich nur, wenn du dieses Trauma aufarbeitest, dann kannst du auch die Bindung wieder hinkriegen. Mhm. Und das beobachte ich jetzt auch mit meinem Buch. Wenn ich Vorträge halte oder auch wenn irgendwie so Podcasts erscheinen oder Artikel von mir, dass mir immer wieder Frauen schreiben, die sagen, Gott, es war mir überhaupt nicht klar, dass mir das auch passiert ist. Es gibt auch nach 20, 30 Jahren wird Frauen jetzt, dadurch, dass es mehr Aufmerksamkeit kriegt, irgendwie erst klar, dass sie das auch erlebt haben.
Ja, also das ist eher auch eine Frage, die ich an dich auch gehabt hätte, nämlich was geholfen hat dann. Mhm. Also auch vielleicht, wenn Frauen da jetzt irgendwie zuhören, und ich bin mir sicher, dass Frauen zuhören, die jetzt zum ersten Mal irgendwie vielleicht auch die Idee kriegen, dass das, was ihnen passiert ist, während der Geburt nicht okay war. Mhm. Was wären so Dinge, die man tun kann als Betroffene?
Ja, also für Frauen mit kleinen Kindern, die noch wirklich eine Hebamme zum Beispiel haben, ist das immer die erste Ansprechperson, weil Hebammen sich sehr gut mit diesem Thema auskennen, einfach weil sie es so oft hören von Frauen, wenn es eine feinfühlige Hebamme ist und auch in der Region gut wissen, wo die hingehen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel von Motherhood ein Hilfetelefon nach schwieriger und belastender Geburt. Da kann man kostenlos anrufen und die wissen auch genau, worum es geht. Einfach um erstmal anzufangen, darüber zu reden mit jemandem, der einen eben nicht irgendwie verurteilt oder sagt, ist ja nicht so schlimm, Es gibt eben
verschiedene. Das ist eine deutsche Organisation, gell?
Also das ist eine deutsche Organisation.
Genau. Das werde ich verlinken in den Shownotes. Ja, ja.
Genau, da kann man ja auch aus Österreich oder so anrufen. Das ist eine deutsche Organisation.
Genau, und im schlimmsten Fall sagen einen die dann vielleicht, wo man in Österreich sich hinwenden kann.
Bestimmt, ja, bestimmt, wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Genauso wird das auch sein bei, ich kenne in Deutschland eben den Verein Schatten und Licht e.V., da geht es um psychische Erkrankungen rund um die Geburt. Und die haben auf ihrer Website eine Liste von Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, aber auch von Gruppen, die sich treffen. Da müsste man erst mal gucken, da gibt es auch ein Äquivalent zu in Österreich. Aber das ist da eben, es gibt mittlerweile wirklich Anlaufstellen, wenn ich nach traumatischer oder belastender Geburt suche. Ich muss nur, das Schwierige ist, das Allerschwierigste war ja auch bei mir, zu verstehen, dass das, wie es mir geht, mit der Geburt zusammenhängt. Und das, also das war wirklich der größte Schritt, diesen Zusammenhang zu erkennen. Und deshalb will ich auch mit diesem Buch wirklich allen Frauen sagen, es ist normal, dass es dir danach schlecht geht, weil du Unrecht erlebt hast, weil du Gewalt erlebt hast. Du bist damit nicht alleine. Such dir Hilfe und du kannst auch nichts dafür, sondern das ist ein System, in dem du da gelandet bist, das dir eben nicht wohlgesonnen ist. Und das, das ist so schwer zu verstehen. Aber wenn man es dann verstanden hat, dann gibt es wirklich viele dieser Hilfsangebote. Es gibt Psychologinnen, die darauf spezialisiert sind. Es gibt Gruppen. Und das Wichtigste ist eigentlich, darüber zu reden. Also ich habe darüber so viel geredet, auch anderen Frauen zugehört, die Ähnliches erlebt haben, diese Gemeinsamkeiten da zu entdecken. Was ich gemacht habe, was auch vielen Frauen hilft, ist den Geburtsbericht von der Klinik anfordern und mit einer Hebamme, der man vertraut, das besprechen, weil man es selber gar nicht unbedingt versteht, was da steht. Und viele Frauen nach traumatischen Geburten gar nicht mehr genau wissen, was wo war. Ne? Da sind richtig so Filmrisse und sowas. Und da erstmal zu rekapitulieren, was war da überhaupt? Und dann haben die das gemacht und haben die, also überhaupt verstehen, was ist da alles passiert? Und was ich dann eben gemacht habe, ist einen Beschwerdebrief zu schreiben und wirklich auch ein Gespräch mit diesem Chefarzt zu führen, der Oberärztin, die dafür verantwortlich waren, was da passiert ist.
Da muss man hatte dieser Chefarzt gesagt dann? Also wie war dieses Gespräch?
Im Endeffekt war dieses Gespräch sehr heilsam. Aber ich hatte auch gar nichts davon erwartet. Also ich kannte den Typen von diesem Infoabend und so. Und ich war mir wirklich sicher, dass der sich nicht bei mir entschuldigt. Und das ist ganz wichtig, wenn man in so eine Klinik geht, dass man nicht auf irgendwas setzt, was die da einem sagen, sondern nur dahin geht, um was abzuladen. Und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, was ich erlebt habe. Ich habe meine Fragen gestellt. Und wir haben da diskutiert. Und irgendwann habe ich den ausgelacht, weil das so schlimm war. Also der hat mir gesagt, nach allem, so, ich hatte ihm alles erzählt, Darmschnitt, was auch immer, wie beschissen diese Geburt war, wie traumatisch, wie schlimm die Folgen. Und der hat zu mir gesagt, Frau Högemann, Ihr Kind ist ja gesund, ist ja alles gut. Sie sollten jetzt wirklich mal das Positive an dieser Geburt sehen. Daran sollten Sie arbeiten. Und das habe ich irgendwie unter gesagt, das höre ich mir nicht an. Und so. Und habe auch natürlich mit dem Darmschnitt gesagt, Sie können doch nicht einfach hier die Frauen ausschneiden. Und der hat gesagt, also das kann man ja einer Frau vorher nicht ankündigen, dass man das macht. Wir machen das hier immer so. Also es hat mir geholfen, das System noch mal mehr zu verstehen, wo ich da gelandet bin. Ne? Und auch den auszulachen und zu denken, oh Gott, ist das ein Typ. Solche Leute wie der, also es gibt in der Geburtshilfe den Begriff der eminenzbasierten Geburtshilfe. Die graue Eminenz, der Chefarzt, der steht für mich, für diese eminenzbasierte Geburtshilfe.
Also nicht evidenzbasiert, sondern eminenzbasiert.
Genau, nicht evidenzbasiert, Wissenschaft, sondern die graue Eminenz. Weil der sagt, man kann Frauen ja unter der Geburt nichts zutrauen, die sind ja nicht zurechnungsfähig, hat er gesagt.
Wow, hat er gesagt?
Hat er gesagt, die sind ja nicht zurechnungsfähig. Rechtlich ist das falsch, ne? Natürlich sind die zurechnungsfähig. Aber wenn doch er seinen Leuten beibringt, Frauen unter der Geburt, den müsst ihr nicht erzählen, dass ihr einen Darmschnitt macht, macht das mal bei jeder Sauglocke hier, dann ist das, was da am Ende rauskommt. Es sind traumatisierte Frauen nach gewaltvollen Geburten, weil der oberste Chefarzt das so macht. Und das zu verstehen, dafür war dieses Gespräch super. So. Und auch ganz viel Wut da loszuwerden. So, ne? Aber ich kenne auch Frauen, die sind da hingegangen und dachten, die würden jetzt mal sagen, dass das falsch war. Zum Beispiel, dass man sie 5 Tage von ihrem Kind getrennt hat, nur weil das irgendwie untersucht werden musste und man selber Corona hat, da hätte man auch eine andere Lösung finden können. Nee, haben sie nicht. Haben sie gesagt, machen wir hier so. Und das ist dann natürlich schwierig. Also es gibt den Begriff des Medicine Planning, also in Anlehnung an Mansplaining, wo einfach das medizinische System, seine VertreterInnen, Ärzte, wie auch immer, Ärztinnen sagen, nee, es war genau richtig, wie wir das hier alles so gemacht haben. Das wiederum ist ja natürlich nicht hilfreich, weil ich will ja eigentlich Frauen darin bestärken, dass sie Unrecht erlebt haben, das auch sagen dürfen und es eben nicht richtig und gut war, was sie erlebt haben.
Ja, ich würde gerne noch ein paar Kapitel zurückgehen, weil du das auch schon angesprochen hast in diesem Gespräch, nämlich das Thema Kaiserschnitte noch kurz besprechen, weil ich bin selber ein Kaiserschnittkind. Und ich war auch ein ungeplanter Kaiserschnitt. Und es werden ja ganz oft Kaiserschnitte durchgeführt, die vielleicht gar nicht medizinisch notwendig sind. Und das ist ja eigentlich eine krasse Operation, ja. Wie oft, kann man das sagen, wie oft Kaiserschnitte durchgeführt werden, die vielleicht gar nicht unbedingt notwendig gewesen wären und wie oft Frauen das als traumatisierend empfinden? Dass sie aufgeschnitten werden während der Geburt.
Ja, also das, wie oft die nicht notwendig sind, kann man leider nicht sagen, weil die Ärzte ja immer sagen, es sei notwendig.
Ja.
Und das Problem auch ist, es gibt ganz viele Frauen, die sagen, ich hatte einen Notkaiserschnitt, weil sie das Gefühl haben, es war so super notwendig, das jetzt zu machen. Wenn man die Frauen dann aber fragt, warst du bei Bewusstsein und hast du einen Zettel unterschrieben und die sagt ja, dann kann man sagen, das war kein Notkaiserschnitt. Der absolute Notkaiserschnitt, bei der man wirklich hier Frau und Baby retten muss, der ist in den allermeisten Fällen in Vollnarkose und auch so, dass man da nichts mehr unterschreiben muss. Wenn Sie wirklich Frau und Kind retten müssen, dann dürfen Sie das so machen. Das sind die allerwenigsten Fälle. Die meisten Fälle sind so, dass man sagt, wir wollen das jetzt doch mal und die Frau da dann irgendwann zustimmt und so einen Zettel unterschreibt, aber die wollte das auch nicht. Ja. Und ob ein Kaiserschnitt traumatisch ist, das hängt ganz doll an dem Wie. Also, habe ich erklärt, habe ich auch alles andere versucht. Also gute Hebammen haben vielleicht schon im Hinterkopf, dass das sein könnte, dass das ein Kaiserschnitt wird. Aber die machen mit der Frau alles andere, was sie vorher machen können. An Bewegung, an Wanne, an sonst wie. Damit die Frau am Ende sagt, okay, wir haben hier alles gemacht, ich kann nicht mehr, wir machen jetzt diesen Kaiserschnitt. Dann ist das in Ordnung. Dann ist auch ein Kaiserschnitt in Ordnung. Aber dieses ein Arzt, also beschreibt mir auch eine Frau in meinem Buch, kommt ein Arzt rein und sagt, ich beende jetzt diese Schwangerschaft. Was? Und dann wurde dieser Kaiserschnitt gemacht, ne? Ich beende jetzt diese Schwangerschaft. Sag mal, also erklär mal bitte der Frau, warum und wieso und was auch immer. Und das ist das Problem. Und was ich eben auch bei der Recherche für mein Buch erst rausgefunden habe, ist, dass es Kliniken gibt, die Frauen an den ausgestreckten Armen beim Kaiserschnitt festschnallen. Und das weiß ich, weil mir mehrere Väter auch gesagt haben, meine Frau lag da wie Jesus am Kreuz. Ich fand dieses Bild so krass. Und dann habe ich die Frauen, die ich kannte, gefragt, wie war das denn bei euch? Stellt sich raus, ja klar. Und andere so, nee. Und es war super schwer, das rauszufinden. Und im Endeffekt hat mir das ein befreundeter Anästhesist erklärt, warum Anästhesisten es machen, weil sie nämlich durch einen ausgestreckten Arm besser Medikamente geben können. Und weil sie nicht wollen, dass Frau in den sterilen Bereich des Bauches fasst. Andere Kliniken machen das nicht, die reden halt mit der Frau und sagen, lass mal den einen Arm hier so liegen, ich muss da mal was reinspritzen. Kann man ja auch machen, ne? Aber mein Problem ist, dass den Frauen das vorher nicht gesagt wird. In unserer Klinik schnallen wir sie an den ausgestreckten Arm fest, während sie Mutter werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch währenddessen es nicht erklären. Und dann gibt es auch Frauen, die werden zu spät losgemacht. Die kriegen dann das Baby auf den Bauch gelegt, also auf die Brust. Bauch geht ja nicht. Und können es gar nicht halten, weil die Arme noch festgebunden sind. Auch hochtraumatisch. Also beim Kaiserschnitt ist wirklich nicht nur die Frage, ob man das macht und ob das notwendig ist, sondern auch wie. Und ob da jemand ist, der der Frau erklärt, was da gerade passiert oder nicht. Oder auch, worüber die reden. Also neulich hat mir, ich glaube, es war eine Doula, die auch, also der Doula kann man so buchen quasi, die einen zur Geburt begleitet.
Ich glaub, es gibt eine Folge in meinem Podcast auch mit einer Doula, das kann man sich gerne anhören. Dann weiß man, dann lernt man, was eine Doula genau ist, falls man das nicht versteht gerade.
Ja, genau.
Ich werde dann im Nachspann auch sagen, welche Folge es ist. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber
ja. Ja, super wichtig. Voll gut. Ja. Wenn man die nämlich mitnehmen kann zur Unterstützung bei der Geburt. Jedenfalls, ich glaube, ich rede mit so vielen Leuten drüber, ich weiß schon gar nicht mehr, ob es eine Doula war. Auf jeden Fall hat mir neulich jemand erzählt, dass bei einer Geburt, also bei einer Kaiserschnittgeburt, sich die beiden Ärzte wirklich darüber unterhalten haben, welches Billigregal sie jetzt kaufen oder nicht.
Nein.
Frau Mutter wird. Das muss ich und manche reden auch über ihre Urlaubsplanung oder so. Das kann man sich nicht vorstellen. Sag mal, Leute, die Frau ist wach und wird Mutter. Was macht ihr denn da? Also, dass da offensichtlich überhaupt keine Sensibilität in vielen Kreissälen, kein Verständnis, kein Mitgefühl irgendwie ist. Also wenn man die Kapazitäten hat zu reden, dann rede ich doch mit der Frau. Dann sage ich doch, so, wir sind jetzt so und es dauert noch kurz und was auch immer sie da machen. Ja, dann rede ich doch mit der Frau und nicht mit meiner Kollegin darüber, welches IKEA-Regal ich haben will. Also furchtbar. Also es ist wirklich, wirklich furchtbar. Und wenn man Ärzte fragt, warum wir eine Kaiserschnittrate von 30% haben, dann gibt es zwei Antworten. Es gibt die einen, die Reflektierten, die sagen wirklich, ja, das ist zu hoch, da sollten wir was machen. Mhm. Es gibt so verschiedene Studien, die sagen, vielleicht 14% oder 19% wären medizinisch notwendig, aber 30 halt nicht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, nee, also die Frauen, die sind jetzt alle älter, dann sind die auch noch übergewichtig und dann haben die auch so ein Sicherheitsbedürfnis und dann, nee, dann machen wir lieber mal einen Kaiserschnitt. Mhm. Das finde ich auch krass. So. Mhm. Ja. Und das zusammenführt eben dazu. Und was ich ja bei dem Kaiserschnitt-Thema noch so abgefahren finde, ist, man könnte jetzt ja denken, wenn doch eh jede dritte Geburt ein Kaiserschnitt ist, kann ich mich ja gleich dafür entscheiden.
Ja.
Es gibt auch Frauen, fände ich jetzt logisch, wenn ich eh eine 1-3 Chance habe. Und es gibt viele Frauen, die, es gibt Frauen, wie viele genau weiß es sind, weiß ich nicht, weil es wird auch nicht erfasst, aber es gibt Frauen, die möchten von sich aus einen Kaiserschnitt. Die haben sich informiert, auch über die Folgen von Kaiserschnitt, die Folgen von vaginalen Geburten. Die wissen Bescheid, die gehen in eine Klinik und sagen, ich möchte einen Kaiserschnitt und die haben auch eine sehr, sehr schwere Zeit, den zu kriegen. Wie viele Gespräche, die mit Ärzten, Hebammen, Psychologinnen führen müssen, um diesen Kaiserschnitt zu bekommen. Und das ist doch wirklich abgefahren in unserem westlichen Gesundheitssystem, dass wenn der Arzt, die Ärztin sagt, wir schneiden die Frau jetzt auf, dann ist es richtig. Aber wenn die Frau selber sagt, ich möchte es lieber gleich haben, dann ist das nicht richtig. Das ist natürlich wirklich abgefahren, finde ich. Also da muss ich immer fast lachen, weil ich das so albern finde.
Es ist irgendwie so ein bisschen, als würde man möglichst verhindern wollen, dass Frauen Entscheidungen selbst treffen.
Ne? Ja, es ist so. Es
Hauptsache
ist
nicht selbstbestimmt.
Genau so. Genau so. Hauptsache nicht selbstbestimmt. Hauptsache ich sage dir, Frau, was du zu tun hast. So ist es. Genau so ist es. Abgefahren.
Was muss sich denn im Gesundheitssystem oder bei Geburten ändern, damit die frauenfreundlicher oder menschenfreundlicher werden? Ja. Und welche Selbstbestimmungsrechte brauchen Gebärende?
Ja. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich die Geburtshilfe komplett ändern muss, vor allen Dingen in der Klinik, hin zur Selbstbestimmung. Also dass es Vorgaben geben muss, dass Frauen selbstbestimmt gebären können und sollen. Also dass die Grundidee sei, also die Grundidee muss sein, dass Frauen sagen können, was sie möchten, wie sie gebären möchten, dass sie eine individuelle Person sind mit eigenen Vorstellungen. Und dass das noch einen Raum kriegt überhaupt, das ist so das große Ziel. Und dass man natürlich Interventionen nur macht oder anbietet, wenn sie medizinisch notwendig sind oder wenn eine Frau informiert sagt, ich möchte diese Intervention und nicht aus irgendwelchen Routinen. Also hin zu der Frau und weg von diesen vorgegebenen medizinischen Abläufen, die halt so sind. Und dann ist so, das klingt immer so groß, aber der Weg dahin ist schon in kleinen Schritten möglich. Also wenn jetzt einfach mal jede Geburtsstation anfangen würde, Supervision anzubieten und verpflichtende Schulungen in traumasensibler Geburtsbegleitung. Es gibt ja alles Expertinnen, die wiederum medizinisches Personal darin schulen, die Frauen nicht zu traumatisieren. Die müssten auch nochmal alle in die Kreissäle holen und die Leute fortbilden lassen. Und dann so eine Art Fehlerkultur entwickelt. Das heißt, dass man wirklich darüber reden kann, dass auch eine junge Hebamme im Kreißsaal, die psychische Gewalt erlebt, ihrer Kollegin sagen kann, so pass auf, so wollen wir nicht mit Frauen reden, die gebären, sag doch nächstes Mal was anderes. All diese Dinge, die könnte man jetzt ja mal anfangen. Da ist noch nicht das große System anders, aber man könnte daran arbeiten, weil die Wege sind da. Nur etliche Kliniken wollen die gar nicht gehen, weil die finden das alle gar nicht schlimm, wie sie das so machen.
Ja, ja. Das Tolle an deinem Buch ist ja auch, dass du ganz viele Tipps hast für Frauen und um die alle zu lesen, also man sollte wirklich das Buch lesen, also angefangen von berufe dich auf diese und jene Leitlinie bis hin zu diese Eingriffe passieren oft automatisch, bitte sag vorher, dass du das nicht möchtest. Also ich finde das ganz super, wie praktisch du auch Frauen informierst und irgendwie empowerst und aufklärst und irgendwie bestärkst auch in ihrem selbstbestimmten Gebären, soweit es halt geht. Aber hast du vielleicht so drei Tipps, die du noch den Frauen mitgeben möchtest, die vielleicht zuhören und kurz davor sein, ein Kind zu kriegen oder irgendwann mal ein Kind kriegen wollen? So.
Ja, total wichtig. Also ich habe die drei Gs, sage ich immer, die jeder sich mal angucken sollte. Geburtsort, Geburtsplan und Geburtsbegleitung. Mhm. Also Geburtsort schon deshalb, weil es ja die allermeisten Kliniken sind im Krankenhaus und es ist auch völlig in Ordnung, wenn Frauen im Krankenhaus gebären wollen. Es gibt auch Frauen, die wollen in ein Geburtshaus gehen und werden dann schief angeguckt. Und da sage ich immer, jeder Geburtsort hat Vor- und Nachteile. Die beschreibe ich auch genau in meinem Buch und jede Frau oder jede gebärende Person sollte das selbst entscheiden. Es ist nicht, es liegt nicht an anderen Menschen zu entscheiden, wo jemand ein Kind kriegt. Und das Wichtigste ist, dass man sich da richtig, richtig wohlfühlt. Dass man sich informiert, dass man mit Freundinnen, Freunden darüber spricht, sich Google-Bewertungen durchliest, die Hebamme fragt. Man kann sich nicht zu viele Informationen über seinen Geburtsort holen. Und auch dann, wenn man da hingeht, zu so einem Infoabend mal ein paar Fragen stellen. Ja, also ich wünsche mir wirklich nichts mehr, als dass auf diesen Infoabenden endlich jemand fragt, ob hier der Christella-Handgriff angewendet wird und warum und wo die Darmschnittrate liegt und, und. Also man muss da mal ein bisschen aktiv werden und sonst erfährt man es nicht, wie diese Klinik arbeitet. Und super interessant ist halt der Geburtsplan. Da sage ich immer dazu, das heißt jetzt nicht, wenn man einen Geburtsplan hat, dass die Geburt genau so passiert. Aber es heißt eben im Geburtsplan, da gibt es Vorlagen im Internet und das kann man sich dann alles durchlesen und auch das Wissen muss man sich aneignen, um dann eben sagen zu können, welche Eingriffe will ich, welchen will ich nur zustimmen, was will ich auf keinen Fall, was ist mir wichtig und mit so einem Plan in die Klinik zu gehen und dann bei der Anmeldung auch zu gucken, wie reagieren die da drauf. Also es gibt Kliniken, die verdrehen schon die Augen, wenn man nur sagt, man hat einen Geburtsplan. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Ort für eine selbstbestimmte Geburt. Wenn aber jemand das anguckt und sagt, wunderbar, lege ich hier in die Akte, ist ganz gut, dann ist das schon was anderes. Und diesen Geburtsplan sollte man dann trotzdem in mehrfacher Ausführung bei der Geburt dabei haben und die Begleitperson dazu bringen, jedem, der reinkommt, zu sagen, wir haben einen Geburtsplan, da steht drauf, was wir nicht wollen, weil es nicht so weit verbreitet ist oder anerkannt oder was auch immer, dass sich alle danach richten. Es ist auch nicht rechtlich bindend. Aber es ist eben ein Anhaltspunkt für die, die mich da betreuen, die wissen, was ich will und was nicht. Mhm. Und der dritte Punkt, Geburtsbegleitung ist so wichtig, weil die Person, die einen begleitet, halt ein bisschen mehr machen müsste, wenn es gut läuft, als die Hand zu halten, was auch wichtig ist. Aber ich sage immer, eine Begleitperson dabei zu haben, die sich für meine Interessen und Wünsche einsetzt, die den Geburtsplan vertritt. Also wenn da so Interventionen angeboten werden, die richtigen Fragen stellt, zum Beispiel, was passiert, wenn wir das nicht machen? Wie viel Zeit haben wir? Was sind Alternativen? Und es kann auch sein, dass der Partner, die Partnerin sich das nicht zutraut, weil diese andere Person ja auch gerade Vater oder Mutter wird. Und dann ist es auch okay, jemand anderes mitzunehmen. Da kommt wieder die Doula ins Spiel oder jemand anderes, zweite Begleitperson. Also diese drei Dinge sich wirklich vorher anzugucken, weil das einfach die Chancen erhöht, selbstbestimmt zu gehen, auch im Krankenhaus.
Super, vielen lieben Dank. Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden, wo sie hinklicken sollen, wo sie dich hören, sehen, lesen können?
Sehr gerne. Ja, also So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen, heißt mein Buch. Das kann man überall kaufen. Meine Website heißt frauhoegemann.de. Da poste ich auch immer unter Vorträge einfach, wo ich bin, weil ich im Herbst jetzt quasi durchs ganze Land reise und im Frühjahr auch weiter und Vorträge halte und Lesungen zu meinem Buch. Und da lade ich nicht nur Eltern ein, die selber vielleicht betroffen sind oder sich fragen, war das alles richtig? Ich lade auch Schwangere ein, die was über Selbstbestimmung wissen möchten. Und ich lade auch Großeltern ein, die einfach vielleicht nicht verstehen, wie Babys und Geburten Familien verändern möchten. Also ich möchte dieses ganze Thema viel präsenter machen und darüber ins Gespräch kommen. Ja, und bei Instagram findet man mich auch unter Frau Hoegemann. Das vielleicht.
Perfekt. Dann vielen lieben Dank dir für das interessante Gespräch. Ich werde alles, was du gesagt hast, in den Shownotes verlinken und da findet man natürlich auch den Link zu deinem Buch, das sich bitte alle bestellen sollen, weil es wirklich, wirklich sehr lesenswert ist. Danke dir.
Vielen lieben Dank für deine Einladung, für deinen tollen Podcast und für deine wichtigen Fragen. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ganz viel
Danke dir. Vielen lieben Dank, Lena, für das super interessante Gespräch. Danke auch für dein Buch. Wie gesagt, es heißt, So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen und ist im Ullstein Verlag erschienen. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Dort habe ich auch alle Links reingeschmissen, von denen Lena gesprochen hat in der Folge, inklusive Hilfsangebote für alle, die traumatisierende Geburten erlebt haben.
Die große Töchterfolge, über die wir uns kurz in dieser Folge unterhalten, ist übrigens Folge 77 mit Julia Feier über feministische Geburtskultur. Da könnt ihr natürlich nach dieser Folge auch reinhören. Es passt, glaube ich, ganz gut dazu. Und ja, wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast@gmail.com. Ihr könnt großetöchterpod auf Instagram folgen. Ich bin überall auf sozialen Medien, außer auf TikTok, als @FrauFrasel. Wenn ihr Große Töchter supporten wollt, dann geht es am besten auf steadyhackwi.com/großetöchterpodcast. Auch der Link ist in den Shownotes. Oder ihr teilt diese Folge auf Social Media, empfiehlt den Podcast an Freundinnen. Und wenn ihr den Podcast nicht mögt, dann empfiehlt ihn doch an jemanden, den ihr nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.